Donnerstag, der 12. Oktober 1995. Selten ist ein Roman schon vor seinem Erscheinen so zerrissen worden wie Günter Grass' neuer Roman Ein weites Feld. Erschienen vor etwa 6 Wochen bei Steidl in Göttingen, 784 Seiten dick zum Preis von 50 D-Mark. Die Sturzflut der Verrisse beginnt niemand geringerer als Literaturpapst Reich Ranicki, den der Spiegel in einer Fotomontage auf dem Titelblatt vom 21.08. beim Auseinanderreißen des neuen Grass-Romans zeigt. Die IG Medien demonstrierte daraufhin vor dem Hamburger Spiegelgebäude: Wer Bücher zerreiße, betreibe die psychische Zerstörung von Autoren, lautet die Kritik. Grass selbst fühlt sich gar an die faschistische Bücherverbrennung von 1933 erinnert. Emotional geht es auch in der Literaturkritik zu. Ein weites Schlachtfeld, in dem kaum literarisch, dafür jedoch politisch argumentiert und Grass als schlechter Deutscher an den Pranger gestellt wird. Der Autor liebe sein Land nicht, er zeichne ein Zerrbild der deutschen Wirklichkeit, wie es Propagandaautoren der DDR kaum skurriler hätten entwerfen können. Er düpiere die deutsche Nation und solle mal durch Deutschland wandern, wird ihm von deutschen Feuilleton geraten. Gleichlautend übrigens mit einigen Politikerfiguren, denen ebenfalls Grass massive Kritik an Wiedervereinigung und Treuhand missfällt. Dabei wollte Grass, wie er sagt, doch eigentlich nichts anderes als, Zitat, eine dringend notwendige literarische Korrektur und Gegenstimme zu dem, was jetzt schon regierungsamtlich als Geschichte festgeschrieben wird. Zu viel Kritik für deutsche Feuilletons im Jahr 5 nach der Wiedervereinigung. Im folgenden Kommentar analysiert der Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler aus Rostock die Kritiken in FAZ, Zeit und Spiegel und eine nationalistisch geprägte Erwartungshaltung der KritikerInnen an einen Autor, der sich nicht zum nationalen Volksdichter machen lässt. Im zweiten Teil des Kommentars versucht Wolfgang Gabler eine literarische Annäherung an diesen Roman über eine Analyse des von Grass gewählten fontanischen Plaudertons, um Wende und Wiedervereinigung als eine Rückkehr der Gründerjahre nach 1870-71 darzustellen. Plauderei am Rande des Hochverrats.
Ohne dass ich mich besonders darum bemüht hätte, liegt auf einmal ein ziemlich großer Haufen von Texten auf meinem Schreibtisch, die alle vorgeben, sich mit Günter Grass' neuem Roman Ein weites Feld zu beschäftigen. Es hat den Anschein, als habe sich die deutsche Literaturkritik mächtig ins Zeug gelegt, weil ein künstlerisches Ereignis zu vermelden ist. Wie üblich trügt der Anschein. Weder geht es um Grass' Roman, noch ist der Literaturkritik irgendeine geistige Anstrengung abzulesen. Und das vermeintlich künstlerische Ereignis scheint nichts zu sein als eine einzige Enttäuschung. Reich Ranicki von der FAZ ist enttäuscht, Karasek vom Spiegel ist enttäuscht, Radisch von der Zeit ist enttäuscht. Im Fokus, in der immer weiter nach rechts driftenden Wochenpost, schließlich sogar in der Taz, überall dieselbe Leier. Lediglich in einigen Provinzblättern geben sich Rezensentinnen und Rezensenten als Provinzler dadurch zu erkennen, dass sie den Roman vielleicht durchgelesen und auch noch ganz passabel gefunden haben. Freilich möchte man sagen, wenn der Steidl Verlag mit seiner Werbekampagne derartig auf den Putz haut und beispielsweise sage und schreibe 4.500 Exemplare kostenlos zur freundlichen Beachtung verteilt, dann geschieht ihm ganz recht. Derlei Großkotzigkeit gehört bestraft. Denn es hat schon etwas Zynisches, dass schätzungsweise 90% der Autorinnen und Autoren in Deutschland hochzufrieden sind, wenn ihre Gesamtauflage 4.500 beträgt. Der Steidl Verlag aber mal eben Bücher verschenkt, die im Laden insgesamt gut 220.000 Mark gekostet hätten. Eine derartige Herabwürdigung von Büchern zur Massenware finde ich mit meinem altmodischen Verhältnis zur Literatur doch schon etwas pervers. Denn ist die so erzeugte Bücherschwemme nicht auch eine Buchvernichtung mit anderen Mitteln? Hirnlose Entwertung scheint mir der gemeinsame Nenner, aber lassen wir das, es ist ein weites Feld. Kommen wir zurück zur literaturkritischen Enttäuschung. Die literaturkritische Enttäuschung ist insgesamt enttäuschend. Es wird einfach zu schlecht gelogen. Reich Ranicki schreibt in einem fingierten Brief, der eine Art Intimität suggerieren soll und im Spiegel veröffentlicht wird, Folgendes: Ich halte Sie für einen außerordentlichen Schriftsteller, mehr noch, ich bewundere Sie nach wie vor. Doch muss ich sagen, was ich nicht verheimlichen kann, dass ich Ihren Roman ganz und gar missraten finde. Das ist, Sie können es mir glauben, auch für mich sehr schmerzlich. Schaltete man einen Lügendetektor ein, er hätte folgende Ausschläge. Ich halte Sie für einen außerordentlichen Schriftsteller. Erste Lüge. Mehr noch, Vorsicht, noch größere Lüge ist zu erwarten. Ich bewundere Sie. Zweite, dicke Lüge. Nach wie vor. Dritte, ebenso dicke Lüge. Doch muss ich sagen, niemand muss, was ich nicht verheimlichen kann, tautologischer Blödsinn, dass ich Ihren Roman, vierte Lüge, Reich Ranitzky hält das Buch gar nicht für einen Roman, nicht einmal für Literatur, ganz und gar missraten finde. Das ist, Sie können es mir glauben, Vorsicht, 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 auch, wieso auch, für mich sehr, fünfte Lüge, schmerzlich, faustdicke, sechste Lüge. Sechs Lügen in drei Hauptsätzen, das scheint mir selbst für den Spiegel etwas viel und eben einfach zu schlecht gelogen. Reich Ranitzky schmerzte ein Buch, das er für schlecht hält. Das könnte der Witz des Jahres in der Literaturszene sein, wenn den nicht Frau Radisch beanspruchte. Sie schreibt in der Zeit, dieses Buch ist unlesbar. Das schreibt sich nicht so leicht. Ohne Trauer und enttäuschten Respekt ist vom Scheitern des großen Meisters nicht zu berichten. Oh, man spürt sie selbst fast körperlich, diese Schmerzen, von denen Frau Radisch gepeinigt ward. Aber natürlich müssen sie sein, diese Schmerzen, sonst könnte man ja nicht verstehen, warum eine solche Wut die Literaturkritikerinnen und Kritiker beherrscht. Sie müssen den Schmerz irgendwohin ventilieren, weil er einfach unerträglich ist. Ein besinnungsloser Schmerz hat sie offenbar befallen, der dann auch nur noch Geschrei zulässt und nicht etwa analytische Distanz. Denn sie sind im Mark getroffen in ihrer deutschen Seele und da hört der Spaß auf. Sie wissen nicht, wovon sie reden, lässt Reich Ranitzky wissen und Radisch vermisst unter anderem richtige Menschen im Roman. Das ist die Tradition der guten alten stalinistischen Literaturkritik. Typische Charaktere unter typischen Umständen und die Handlung mit der richtigen politischen Tendenz. So muss ein Roman sein. Und was schreibt dieser Grass? Mäkelt an der Vereinigung rum, beschwert sich über die Treuhand, interpretiert das Grundgesetz falsch und spricht das Tabuwort Enteignung aus. Die total falsche Tendenz hat dieser Roman und überhaupt keine richtigen Menschen. Denn unsere Spekulanten sind gar nicht so, die Alteigentümer ebenso wenig, schon gar nicht unsere Politiker, sagt der Politiker Klaus von Donani, und die von der Treuhand sind im Leben ganz anders, sagt die Frau von der Treuhand. Die Bitterfelder Sackgasse überschreibt Frau Radisch ihren Diskussionsbeitrag und markiert damit wenigstens ungefähr die Herkunft ihrer eigenen literaturtheoretischen Position. Allerdings nur ungefähr, denn sie weiß, immerhin in ihrem Schmerz, nicht mehr so genau, wo der Bitterfelder Weg lang ging und meint eigentlich den sozialistischen Realismus, den sie krass aufs Auge drücken möchte, von einer dogmatischen Realismusposition aus, die richtige Menschen, richtige Konflikte und die richtige politische Tendenz verlangt. Es ist schon eigentümlich, was sich hinter dem Rücken solch routinierter Kritikerinnen und Kritiker abspielt. So etwas kann eigentlich nur passieren, wenn man den eigenen Illusionen aufsetzt. Die größte Illusion heißt der große Wenderoman. Woher kommt diese Erwartung, in einem Roman finden zu wollen, was sich seit ein paar Jahren in Deutschland abspielt? Woher die Sucht nach dem gültigen Werk? Wer braucht so ein Unding? Will man ein Lehrbuch, eine Selbstdarstellung für sich selbst oder fürs Ausland, für die Enkel? Will man sich geschildert finden als Teilhabende einer großen historischen Zeit? Oder ist dieses Warten auf den großen Wenderoman genauso unecht wie die Darstellung der Enttäuschung und des Schmerzes? Und wählt man deshalb einen Maßstab, an dem jeder Autor und jede Autorin scheitern muss? Wählte man ihn, um krass scheitern lassen zu können? Denn die Werbesprüche des Steidl Verlags wird ja kaum jemand als seriöse Sachinformationen missverstanden haben. Thank you. Was aber kann eigentlich ein Autor tun, wenn er sich einen solch pathetischen Stoff wie den Prozess der deutschen Vereinigung vornimmt? Er darf vor allem nicht pathetisch werden. Der Ton, der von vornherein das Merkmal des Unpathetischen trägt, ist die Plauderei, die nicht zu verwechseln ist mit Geschwätz. Der Meister des erzählenden Plauderns ist zweifellos Fontane. Seine Strategie, die Grass offensichtlich fasziniert hat, ist das Plaudern am Rande des Hochverrats. Diese Strategie wieder zu beleben, halte ich zwar nicht für eine überragende ästhetische Leistung Grassens, aber immerhin doch für eine legitime künstlerische Möglichkeit. Einerseits hält sich Grass damit den Schwulst deutschen Redens über deutsche Geschichte vom Leibe, andererseits vermittelt er damit Traditionen und Kontinuitäten der deutschen Geschichte. Und darauf kommt es ihm augenscheinlich an. Er will Wende und Vereinigung als Wiederkehr der Gründerjahre sichtbar machen. Eine solche Analogiebildung mag historisch strittig sein. Als literarisches Bild, das die Lesenden provozieren soll, stimmt es, weil es funktioniert. Selbstverständlich ist nicht jede provozierende Analogiebildung sinnvoll, aber die Grassche Hypothese ist nicht so einfach von der Hand zu weisen. Ihre wütende Abwehr scheint das eher zu bestätigen. Hinzu kommt, dass Grass die Analogiekonstellation derart zuspitzt, dass die von ihm geschaffene Welt sich als eine künstlich hergestellte präsentiert. Wer es mag, der wird es sogar komisch finden können, wie alle möglichen Figuren aus Fontanes Romanen in dieser neu-alten Welt ihren Platz finden oder behalten. Zum Zweiten schafft Grass durch den Künstlichkeitscharakter dieser Welt eine distanzermöglichende Schwebesituation für die Lesenden, die durchaus spannend sein kann, wenn man keinen Fotorealismus erwartet. Ein dritter Aspekt der künstlichen Welt hängt mit Grass' These von der Künstlichkeit zusammen, die er für das fundamentale Merkmal des gesamten Vorgangs der staatlich-politischen Vereinigung hält. Was also diese Konstruktion leistet, scheint mir nicht wenig zu sein. Man muss eigentlich nur vorurteilslos lesen, aber wer kann das schon wirklich? Da sich Grass einmal, aus einsichtigen Gründen, wie ich finde, für den fontanischen Plauderton entschieden hat, mit der eine deutlich künstlich dargestellte, wiedergekehrte Welt präsentiert wird, folgen daraus die Konsequenzen mit einer gewissen Unerbittlichkeit. Seine Figuren müssen die Künstlichkeit des modellierten Geschehens tragen, das heißt, sie müssen stilisiert und typisiert sein. Selbst wenn sie 10-mal Grassche Thesen zum Einigungsprozess wiederholen, bleiben sie in ihrer Typisierung literarische Figuren, die jedoch eben nicht naturalistisch oder realistisch wie im 19. Jahrhundert dargestellt werden. Insofern ist es absurd zu verlangen, dass gewissermaßen Menschen aus Fleisch und Blut aufzutreten haben. Es ist jahrhundertealte literarische Tradition, mit typisierten Figuren zu arbeiten. Von Till Eulenspiegel erwartet ja auch niemand eine Seele, genauso wenig wie von den meisten Figuren der Dramatik Brechts. Wer jedoch, wie die meisten Kritikerinnen und Kritiker es praktizieren, von einer Einfühlungsästhetik anstatt von einer Ästhetik der Verfremdung ausurteilt, der geht gewollt oder ungewollt an den wesentlichen Strukturen des Romans vorbei und er kann deshalb auch nur unerhebliche Ergebnisse anbieten. Der fontanische Plauderton, in dem eine wiedergekehrte Welt vorgestellt wird, hat allerdings auch problematische Konsequenzen. Zwei Beispiele. Die eine Konsequenz ist ein praktisch kaum lösbares Problem, nämlich das der Weitschweifigkeit. Zum Plaudern gehört gewiss ein bestimmtes Maß an Weitschweifigkeit, das jedoch schnell in Langeweile umkippen kann. Das Dilemma des Erzählers besteht darin, dass er gewissermaßen ins Leere plaudern muss. Ein Widerspruch in sich, der dazu führt, dass potenziell jedem Leser und jeder Leserin eine andere Weitschweifigkeit irgendwann langweilig wird. Ein zweites Problem ist die Darstellung der Atmosphäre von Wiederkehr. Sehr schön gelingt meiner Ansicht nach die Lösung dieses Problems mit dem Motiv des Haubentauchers. Mehrmals im Text beobachtet die Hauptfigur, der Fontane-Wiedergänger Theo Wuttke alias Fonti, einen Haubentaucher auf einem Berliner See. Dieser Haubentaucher fasziniert ihn nicht nur seiner anmutigen Gestalt wegen, sondern weil Fonti nie erraten kann, wo dieser Vogel nach dem Abtauchen wieder hochkommt. Damit veranschaulicht Grass zum einen seine Erzähltechnik, die unvermutete Hinwendung zu einem neuen Gegenstand. Zum anderen die immer wieder anzutreffende Haltung vieler Figuren, abzutauchen, auszusteigen aus einer frustrierenden Romanwirklichkeit. Zum dritten relativiert er auch das Prinzip Wiederkehr. Weniger geglückt dagegen scheint mir die Darstellung des vielleicht wichtigsten Motivs des Romans, des Paternosters in der Treuhandanstalt, vormals Haus der Ministerien der DDR, vormals Reichsluftfahrtministerium. Vom Personenaufzug in diesem Gebäude war Grass offenbar so begeistert, dass er seine Figuren und Erzähler jede, aber auch jede symbolische Bedeutung dieses Motivs in aller Länge und Breite ausplaudern lässt. In dieser Geschwätzigkeit hat die Fantasie der Leserinnen und Leser dann keinen Raum mehr. Dennoch, wenn man den Titel des Romans »Ein weites Feld« ernst nimmt, dann besagt dieser Titel auch im Sinne von Thanes, dass ein Geschehen oder eine Konstellation unerkannt und, zumindest bislang, unerforschlich geblieben ist. Dies passt zur Schreibsituation, in der Grass sich befunden haben muss. Dieser Eindruck entsteht gerade dadurch, weil der Roman kein Geheimnis, kein Rätsel hat. Fast alles wird gewusst und gesagt. Es ist gewiss kein Zufall, dass der Roman erst am Ende mit folgender Merkwürdigkeit der Hauptfigur aufwartet. Fonti hat Deutschland verlassen. Er schreibt eine letzte Ansichtskarte, auf der zu lesen ist, ich jedenfalls, Zitat, ich jedenfalls sehe dem Feld ein Ende ab. Leider erfährt man beim Lesen nichts über den Sinn dieser Behauptung. Und so bleibt sie ein leeres Rätsel.
Ja, soweit ein Kommentar zu Grass' neuen Roman »Ein weites Feld«, ein Kommentar von einem Literaturwissenschaftler, wie sich ja unschwer zu merken war, Wolfgang Gabler aus Rostock. »Ein weites Feld«, 784 Seiten dick, kostet 50 D-Mark. Wer noch wartet, bekommt das Buch, sicher bald auch als Taschenbuch zum halben Preis. Außerdem sei der Hinweis auch gegeben, dass am heutigen Donnerstag nach langer Pause die Stadtbibliothek am Münsterplatz wieder eröffnet wurde. Da kann Mensch das Buch sicherlich zum Nulltarif ausleihen. Die werden das sicherlich da auch auf Lager haben. Ansonsten gibt es natürlich noch mehr Bücher zu dieser Thematik. Wiedervereinigung, Auswirkungen der Wiedervereinigung für die neuen Bundesländer. Beziehungsweise auch für die alten Bundesländer, Bücher, die allerdings wenig bekannt sind und von daher auch nicht so einen Absatz finden oder so eine Diskussion auslösen wie das Buch von Grass. Möglicherweise werden wir hier im Info zum späteren Zeitpunkt nochmal den einen oder anderen Literaturhinweis geben, um damit Grass mit seinem weiten Feld da nicht so allein dasteht und Alternativen vielleicht auch zu diesem Buch hier angeboten werden.